Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Heute spreche ich mit Raman Göldi und Sven Fitz über die Smart City Schaffhausen. Raman Göldi ist Programmleiter der Smart City Schaffhausen und Sven Fitz leitet in der Stadt die Stabsstelle Klima und Umwelt. Wir reden über die Strategie Smart City und machen eine Tour de Raison durch einige spannende Projekte in Schaffhausen. Dabei geht es um Energie, um Schwammstadt, um Mitwirkung, aber auch um Musiker oder Bücherwürmer. Im Überblick über die einzelnen Projekte hinweg sprechen wir über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Smart City und die Skalierbarkeit der Projekte. Aber immer auch, wie Innovation genutzt wird, um Prozesse bürgernah zu gestalten. Im Verlauf dieser Folge wird es Raman Göldi so beschreiben. Mal was Neues wagen. Iterativ, halt wirklich sehr partnerschaftlich über die Abteilungsgrenzen hinweg zusammen mit der Privatwirtschaft. Auch zu schauen, wie andere damit machen können. Hallo zusammen, ich freue mich, dass wir heute hier im Stadthaus in Schaffhausen sind und über das digitale Schaffhausen sprechen können. Raman, als ich dich angefragt habe, hast du sofort zugesagt, gesagt, jawohl. Erstmal vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und auch gleich gesagt, wir können nicht nur über Smart City reden, sondern müssen auch über die Umsetzung reden und hast dann vorgeschlagen, den Sven Fitz mit reinzunehmen in das Gespräch. Deswegen sind wir jetzt hier zu dritt. Hallo Sven, freut mich, dass du auch mit dabei bist.
Guten Morgen, vielen Dank.
Und bevor wir jetzt zu Projekten und der Umsetzung kommen, vielleicht nochmal von vorne anfangen. Wie kam es denn zur smarten Stadt Schaffhausen? Die Smart City Strategie wurde durch den Stadtrat 2000 beschlossen und hat es ja wie 2004 nochmal ein Update gegeben, wenn ich es richtig weiß.
2020,
genau. 2020, ja, nicht 2000, absolut
ganz
richtig.
Genau. Ja. Ganz genau. Also das Thema Smart City oder das Thema der Digitalisierung ist auf dem Platz Schaffhausen schon länger ein Thema. Also es gab schon im Jahr 2017, 2018 gab es erste Versuche, erste Tests mit innovativen Projekten, damals vor allem im Bereich von der smarten Mobilität oder Smart Government hat man erste Gehschritte gemacht, aber es gab keine richtige Strategie dazu. Und dann wurde klar, dass erste Städte sich in dem Thema bewegen. Also ich möchte da vor allem Winterthur oder St. Gallen erwähnen, die da sehr führend waren in dem Thema. Und das hat dann auch nach Schaffhausen rüber geschwappt, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, ob man sich dem Konzept mal öffnen muss, ob man da mal eine Auslegeordnung vornehmen muss. Und das wurde dann bejaht und so wurde der Prozess gestartet. Und wie du gesagt hast, wurde dann unsere erste Strategie im Jahr 2020 verabschiedet und in Kraft gesetzt. Und zu deiner Einleitung von vorher, ganz genau, das ist so das Thema Smart City. Ich leite das Programm, aber es ist ein Thema der ganzen Stadt. Es umspannt wirklich alle Bereiche, alle Referate, wie bei uns die Departemente heißen. Und ich habe sehr viel mit meinen Kollegen zu tun, die diese Projekte auch führen. Und ganz besonders viel habe ich mit Sven zu tun. Werden wir nachher noch hören, wenn wir über die Projekte sprechen, weil eben die zwei Themen sehr stark miteinander verknüpft sind. Und deswegen war mein Vorschlag, dass wir das Gespräch zu zweit führen.
Zwei Themen sagst du, also das Thema Smart und Klima sind die beiden Themen oder welche meintest du mit zwei Themen?
Diese zwei Themen haben eine sehr große Schnittmenge, gerade bei uns. Wir haben in der ersten Strategie, die wir veröffentlicht haben, haben wir uns am Smart City Wheel orientiert von Boyd Cohn, das kennen wahrscheinlich ein paar Leute. Wir haben da vier Bereiche davon genommen, die wir zuerst angegangen sind. Einerseits Gesellschaft und Dienstleistungen und dann zwei Themenbereiche, bei denen eben Sven und die Stabsstelle Klima und Umwelt oder eben der ganze Umweltbereich sehr wichtig ist. Das ist die Mobilität auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es Umwelt, Energie und Infrastrukturthemen, die wir mit Digitalisierungs- oder smarten Aspekten verbessern möchten.
Für diejenigen, die es interessiert, unten in den Shownotes ist auch ein Link zum Smart City Wheel. Und Ihr habt dann gestartet, jetzt das quasi Update. Was hat sich jetzt geändert? Ist es rein die Finanzierung oder gab es auch eine inhaltlich andere Ausrichtung jetzt?
Es gab tatsächlich eine Überarbeitung. Wir haben jetzt in diesem Jahr, im 2024, im Sommer, haben wir die Strategie aktualisiert. In den ersten paar Jahren, wir haben operativ begonnen im Sommer 2021 wirklich Projekte umzusetzen. Da ging es darauf, das ganze Programm mal zu starten, mal mit ersten Projekten anzufangen, die Stadt, die verschiedenen Anspruchsgruppen auch an das Thema heranzuführen. Und das konnten wir tun. Wir konnten das auch visualisieren, beispielsweise auf unserem Smart City Projektportal, wo wir ausweisen, was wir tun und ob und wie das Ganze auch durch den Rahmenkredit finanziert wird. Und jetzt im Sommer haben wir uns nochmal angeschaut, ob jetzt der Zeitpunkt wäre, das Feld thematisch ein bisschen zu öffnen. Und wir haben das dann mit internen und externen Leuten diskutiert, angeschaut und waren dann der Meinung, ja, wir müssen eine kleine Justierung vornehmen und noch ein paar Bereiche mit dazu nehmen. Also ganz konkret, ja, wir haben die zwei fehlenden Teile noch ergänzt. Also wir werden jetzt auch Aspekte der Wirtschaft und Aspekte des Zusammenlebens noch stärker in den Fokus stellen.
Mhm. So, jetzt haben wir über die Strategie gesprochen. Lass uns doch jetzt mal in die Projekte reinspringen. Und gerade so Projekte Smart und Klima. Was fällt euch denn da ein? Was sind spannende Projekte in Schaffhausen?
Dazu hole ich ganz kurz noch ein bisschen aus. Neben der Smart City Strategie gibt es ja dann auch noch die Klimastrategie, die von der Exekutive und Legislative im Jahr 2022 beschlossen worden ist. Auslöser ist auch das Pariser Klimaschutzabkommen, wo die Stadt dann bis zum Jahr 2050 auf Netto-Null-Emissionen runterkommen möchte. Das heißt, keine Emissionen mehr im Jahr 2050. CO2-Senken haben wir auf dem Stadtgebiet nicht, deswegen ist es besonders herausfordernd. Und da müssen wir natürlich in verschiedenen Bereichen ansetzen. Das eine ist der Klimaschutz, also CO2-Emissionen reduzieren. Und das andere ist aber auch Klimaanpassung. Wir rechnen damit, dass in der Zukunft durch den Klimawandel mehr Starkniederschlagsereignisse in den Sommermonaten stattfinden wird. Gleichzeitig aber auch viele Trockenperioden dazwischen. Und demgegenüber muss man auch gewappnet sein und Planungen und Bauprojekte anpassen. Speziell beim Klimaschutz gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, mit Smart City zusammenzuarbeiten. Wenn man jetzt sagt, man möchte CO2-Emissionen reduzieren, setzt man in der Regel immer auf erneuerbare Energien, dass man die Energieproduktion mit erneuerbaren Energien macht. Auf der anderen Seite ist aber auch extrem wichtig, ressourceneffizient zu sein. Und da hat Smart City durch technologische Möglichkeiten, durch intelligente Steuerung und Planung Möglichkeiten anzusetzen, um Energieverbrauch, also gerade wenn man die Gebäudesteuerung zum Beispiel anschaut, Möglichkeiten zu finden, wie man die Gebäude smart bewirtschaftet. Und da haben wir auch die ein oder anderen Projekte umgesetzt.
Kannst du mal eins nennen, damit das plastisch wird?
Ja, ein Projekt ist zum Beispiel mit Weibu, nennt sich das, wo man intelligente Thermostate installiert, also die ganz gewöhnlichen Heizungsthermostate, die man kennt, nur werden die elektronisch gesteuert. Und das Besondere dabei ist, dass sie auch verknüpft sind mit einer künstlichen Intelligenz, die unter anderem auch Informationen zum Wetterbericht, zu kommenden Temperaturen hat und dementsprechend das Gebäude so steuern kann und vorausschauend steuern kann, damit weniger Energie verbraucht werden muss.
Also nicht der Außenthermostat, der eigentlich Standard ist, der das Wetter jetzt misst, sondern eigentlich das zukünftige Wetter und daran hin die Raumtemperaturen steuert.
Genau, ja. Wenn das System weiß, es wird ein sonniger, warmer Tag, dann werden die Speicher nicht komplett gefüllt. Das Gebäude wird dann nicht extrem aufgeheizt, weil das System weiß, okay, es wird gleich sowieso wieder wärmer. Und umgekehrt, wenn es kälter wird, funktioniert das genauso.
Jetzt sind wir schon auf der Gebäudeebene. Warum ist bei Smart City diese Gebäudeebene so wichtig? Kann man nicht einfach sagen, ja, das müssen die Privateigentümer sich darum kümmern? Warum ist das eine Aufgabe von Stadt und von Smart City?
Wir haben als Stadt natürlich eine Vorbildfunktion. Wir machen Pilotprojekte. Wir wissen teilweise selber auch noch nicht, was lässt sich umsetzen, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll. Probieren das anhand von Pilotprojekten aus, implementieren die Technik in einzelnen Gebäuden der Stadt und evaluieren danach, ob das Ganze wirklich ausgerollt wird auf alle Gebäude oder ob das technisch noch nicht ganz ausgereift ist. Aber da ist der Ramon wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer drin in der Thematik.
Genau, also das Ziel ist dann schon, dass wir das Ganze ausrollen können, dass wir die Skalierung hinkriegen, mit wirklich dem Gedanken, neue Technik einzusetzen, damit wir nachher eben diese Energieeinsparung haben. Also das ist jetzt beispielsweise bei dem Projekt, das Sven erwähnt hat, mit diesen KI-Heizmesssystemen. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir konnten fast 25% des Verbrauchs senken, was ich eine sehr große Nummer finde. Und weil wir diese guten Erfahrungen gemacht haben, uns auch einfach ist. Das ist noch ein anderer Aspekt, weil die Installation für alle Personen auch sehr einfach war. Es war Plug and Play, also alte raus, neue rein. Und das System hat eigentlich schon fast funktioniert. Und durch diese durchschlagende Einfachheit zusammen mit der technischen Intelligenz im Hintergrund war das Projekt dann ein ziemlicher Erfolg. Und ich würde dem beipflichten, was Sven gesagt hat. Eben, wir versuchen es aus, wir versuchen es aber auch intelligent aus. Also wir machen nicht alles, sondern wir schauen ganz genau, was wollen wir ausprobieren, mit der festen Absicht, das dann weiterzuziehen, wenn es dann die gewünschten Erfolge bringt. Und was du gesagt hast, Dirk, das ist, also Smart Building ist ein wichtiger Aspekt, oder? Da hat man einen großen Hebel. Gerade jetzt in einer wunderschönen historischen Stadt wie in Schaffhausen hat man noch viele alte Gebäude, die auch unter Denkmalschutz stehen. Und da hat man energetisch wahrscheinlich noch einen größeren Hebel als bei diesen Neubauten. Und wir wollen ja auch immer vom Hebel her denken, was es dann am Schluss wirklich auch bringt. Einerseits auf der Nachhaltigkeitsebene, aber auch auf der Wirtschaftlichkeitsebene. Und deswegen ist es ein wichtiger Aspekt. Ich möchte aber betonen, dass das nicht der einzige Aspekt ist innerhalb der Smart City Strategie. Es soll ja auch immer für die Leute sein. Also deswegen haben wir nicht nur eben Energieinfrastruktur und Umwelt als Fokusbereich, sondern auch die Personen, also die Gesellschaft, das Zusammenleben, die Wirtschaft. Also es geht halt wirklich um alle Aspekte. Es ist am Schluss ein ziemlich umspannendes Thema, das man damit so ein bisschen erschlagen will.
Also eigentlich der komplette Fokus, Technologie zu nutzen, um jetzt von der Stadtverwaltung her näher an den Bürgern zu sein und Bürgerinnen zu sein und am Ende die Aufgaben effizienter zu erledigen.
Effizienter und umweltschonender, idealerweise, ganz genau.
Bevor wir jetzt zu den verschiedenen Projekten, wo es direkt um die Bürger geht, würde ich nochmal beim Klimathema nachhaken. Du hast jetzt das Smart Building erwähnt und vorher die Starkregen. Ihr macht ja auch was in Richtung Schwammstadt und vor allen Dingen Monitoring Schwammstadt. Könntet ihr da noch kurz was drüber berichten? Weil ich finde, das ist ein spannendes Projekt, zu gucken, wie denn die Wirkung letztendlich der Maßnahmen ist.
Ganz genau, es ist ein Projekt, das wird bei uns verantwortet vom grünen Bereich, von Grün Schaffhausen. Es ist ja ein Konzept, das in aller Munde ist im Moment. Es geht ja darum, dass eben die Stadt ein bisschen agiert wie ein Schwamm, also Wasser speichert und dann wieder abgibt, vor allem für die Kühlung und auch für die Flora. Da wird viel gemacht. Bei uns wird es aber auch ein bisschen darauf ausgerichtet, dass man halt misst, was das Ganze auch wirklich bringt. Also da wird beispielsweise Sensorik verwendet, um zu schauen, wie gut das Konzept dann auch in der Realität wirklich sich bewährt. Also deswegen haben wir da noch ein zusätzliches Monitoring auch finanziert aus unserem Innovationskredit. Wir nennen den Rahmenkredit, damit das Ganze möglichst schnell beginnen kann. Weil das ist so ein anderer Aspekt, den wir gerne mit dem ganzen Programm auch unterstützen möchten, dass wir halt relativ schnell mit Themen beginnen können. Weil sonst die Zyklen ja teilweise auch relativ lang sind, können wir mit solchen Innovationsvorhaben, die wir unterstützen, bei denen wir eben sinnvolle Ergebnisse erwarten, also wieder hier für die Umwelt, aber auch für die Wassereinsparung, was am Schluss dann wieder sich monetär auch übersetzt, dass wir das unterstützen. Und das machen wir jetzt in diesem Beispiel nicht alleine. Das wird ja beispielsweise auch gefördert von der Mobiliar. Also wir schauen auch von der Finanzierungsseite her, dass wir da innovative Formen ermöglichen können. Aber kurz zusammengefasst, ja, messen. Also nicht nur vollziehen, sondern halt auch nachschauen, was denn diese Aktivität noch bringen.
Und ihr habt jetzt das Thema Smart Building, das Thema Schwammstadt. Habt ihr noch andere Bereiche, wo ihr sagt, da messt ihr, um dann zu gucken, ob diese Maßnahmen wirkungsvoll sind?
Im Zusammenhang mit Schwammstadt vielleicht noch, also wenn es ums Thema Messen, um Sondierungen geht, das Thema der smarten Bewässerung, dass geschaut wird, wie die Feuchtigkeit im Boden, dass öffentliche Anlagen dann entsprechend bewässert werden, wenn es zu trocken ist und umgekehrt, wenn es regnet, wird nicht bewässert. Ein anderes Thema ist vielleicht noch die Planung, wo wir darauf zu sprechen kommen könnten. Bei der Planung gibt es auch verschiedene Ansätze, wenn man jetzt auch langfristig plant. Das ist zum einen eine Klimakarte, die erarbeitet worden ist, einfach zum Schauen, wie werden die zukünftigen Temperaturen auf dem Stadtgebiet sein. Was muss dabei bei der Planung berücksichtigt werden? Es sind verschiedene Simulationen und Berechnungen gemacht worden, wie die Kaltluftströmungen auf dem Stadtgebiet sind. Also dass man zum Beispiel die Kaltluftentstehung, die außerhalb von der Stadt ist, blockiert durch Gebäude, die vielleicht dann quer in dieser Flussrichtung stehen. Das sind Maßnahmen, die dann bei der Planung berücksichtigt werden können. Zum anderen auch die Hitzeinseln innerhalb vom Stadtgebiet. Wo wird es in Zukunft besonders heiß? Wo ist viel versiegelte Fläche? Und wie begegnet man dem Ganzen durch zum Beispiel Begrünung, durch verstärkte Begrünung oder eben, dass man diese Frischluftschneisen frei hält? Das sind so die digitalen Planungsinstrumente, die zu uns zur Verfügung stehen. Ein anderes Themenfeld in dem Bereich ist auch noch der Energierichtplan, der aktuell überarbeitet wird. Also im Energierichtplan wird immer geschaut, wo sind welche Energiepotenziale, wo sind welche Energieträger verfügbar, zum Beispiel Grundwasser, wie sind die Grundwasserströme, wie viel Mächtigkeit hat das Grundwasser oder wo kann man Erdsonden nutzen und stellt dann diese Informationen der Öffentlichkeit auch zur Verfügung. Umgekehrt ist das Ganze auch für die Stadtbehörden verbindlich. Also wir müssen nach diesen Grundsätzen dann auch planen. Und der Energierichtplan ist in der Vergangenheit immer so 10 bis 15 Jahre gültig gewesen. Das funktioniert heute in diesen schnellen Entwicklungen, auch technologischen Entwicklungen, den schnell umgesetzten Planungen, auch den Wärmenetzen, die aktuell intensiv entstehen, funktioniert es nicht mehr, dass ein Plan so lange Beständigkeit hat. Also da versuchen wir auch einen agileren Prozess hinzubekommen, wo der Plan regelmäßig angepasst werden kann und die aktuellen technischen Bedingungen auch berücksichtigt.
Also die kürzeren Planungszyklen und vor allen Dingen das Nachsteuern der Umsetzung des Plans, was wir ja in ganz vielen Bereichen erleben, dass diese langen Planungszyklen eigentlich ja nicht mehr haltbar sind.
Genau. Ich glaube, da in dieser Art der Methodik sind wir uns auch ziemlich ähnlich von den Bereichen, die wir jeweils verantworten, eben dieses Iterative. Wir beginnen, aber wir schauen dann immer mal wieder drauf, wie wir das Vorgehen genau anpassen müssen, damit wir die besten Effekte kriegen. Also gerade Smart City ist ja auch eine methodische Art und Weise, wie man auf eine Stadt schauen kann, eben die Art der Pilotierung oder MVPs auf Neudeutsch. Das gibt's ja noch nicht ewig, dass man auch was ausprobiert, sich zum Teil auch mal ein bisschen mutig in neue Gefilde wagt, dann aber ehrlicherweise nach einer Zeit draufschaut und dann sagt, wenn es die gewünschten Ergebnisse zeigt, dann kann man das weiterverfolgen und wenn nicht, dann muss man das ja auch nicht bis zu Ende durchführen. Also kann man irgendwann auch wieder damit aufhören.
Hättest du ein Beispiel von Projekten, wo ihr sagtet, da habt ihr Erwartungen gehabt und dann festgestellt, die Erwartungen wurden nicht erfüllt und ihr habt sie dann, wie du sagst, planmäßig nach einem ersten Pilot beendet?
Ja, also ein Beispiel war ein Projekt, das wir ziemlich am Anfang gemacht haben. Da ging es um die Visualisierung von freien Stellplätzen für Taxis am Bahnhof Schaffhausen. Wir wollten da den Suchverkehr reduzieren, dass man von überall her auf einer Web-App nachschauen konnte, ob es da freie Stellplätze gibt, weil man sonst die ganze Zeit um die Altstadt rundum fährt. Wir haben dann Piloten gemacht, ziemlich günstig, ziemlich schnell zusammen mit der Zielgruppe wirklich zusammen entwickelt und konnten dann auch anhand von zwei verschiedenen Sensorsystemen, also einmal wirklich so ein Bodensensor, einmal so ein optischer Sensor, konnten wir ziemlich schnell was auf die Beine stellen, das dann auch genutzt wurde. Also die Zielgruppe, die Personen haben das dann gebraucht. Für uns war es spannend zu sehen, welche Sensoren wie was angeben, wie da die Datenqualität sich unterscheidet. Das war echt spannend und ziemlich ein großer Unterschied. Der Pilot war insofern ein Erfolg, dann aber, weil beispielsweise jetzt die ganze Bahnhofstraße auch saniert wird, dann in der fixen Ausgestaltung am Schluss gab es unterschiedliche Vorstellungen, wurde dann zusammen beschlossen, dass das wahrscheinlich jetzt im ganzen Kosten-Nutzen-Verhältnis sich nicht lohnt. Also dass der Zusatzeffekt eben für die Einsparung beispielsweise von Benzinkosten oder jetzt, was es auch umwelttechnisch bringt, nicht im Verhältnis steht. Und deswegen haben wir gesagt, wir legen es mal auf die Seite für den Moment, wir verfolgen es nicht weiter. Selbstverständlich werden die Erkenntnisse in andere Projekte mit einfließen und falls sich da die Vorzeichen nochmal ändern, werden wir das sehr gerne nochmal anschauen, aber haben uns in der Zwischenzeit auf was anderes fokussiert. Ein Beispiel, das wir jetzt gerade im Moment nicht weiterverfolgen.
Wenn du es so beschreibst, irgendwie nachvollziehbar zu sagen, früh rein, Learnings und dann aber auch sagen, okay, weiter oder nicht weiter.
Ganz genau. eben andere Themen, wo wir das dann genau gemacht haben, eben mit dieser Skalierung, die wir schon angesprochen haben, eben das beispielsweise jetzt in der Heizmesssteuerung, da gehen wir weiter. Wir gehen weiter beispielsweise mit der Mitwirkungsplattform, das ist ja auch ein anderer Aspekt von Smart City, dass man die Leute mehr einbinden möchte in die Prozessabläufe. Das ist was, das haben wir auch vor 3 Jahren, glaube ich, schon lanciert, insbesondere zusammen mit den Kollegen aus der Stadtplanung und aus der Quartierentwicklung, die das oft nutzen für Vernehmlassungen, aber auch für Mitmachprojekte, für partizipative Budgets innerhalb der Stadt wird das oft verwendet, dass die Leute sich auch einbringen können in die Prozesse. Und das hat auch begonnen als, wir versuchen es mal ein Jahr lang, ob das wirklich auch die Effekte bringt. Und das hat es dann gemacht und deswegen gehört es jetzt zum Standardangebot dazu. Oder dann ein großes Thema, das uns auch beschäftigt hat, das Thema mit der geteilten Mobilität. Das haben wir ja auch nach Schaffhausen gebracht vor 2 Jahren und das geht jetzt auch weiter. Also meistens glückt es, aber es gibt halt Projekte, wo man sagen muss, Kosten-Nutzen sind nicht ideal, deswegen wird es zurückgestellt.
Ich würde gerne nochmal auf die Beteiligungsplattform ein bisschen näher eingehen, weil ich eben schon das Thema von direkte Bürgerwirkung gesagt habe, machen wir später. Ich glaube, jetzt ist so der Punkt. Mhm. Du sagst, ihr habt gemerkt, das ist ein Erfolg. Mhm. Da geht es also um die formellen Planungen wie Nutzungsplanung, also das, was gesetzlich Pflicht ist, aber auch um Mitmachen im weiteren Sinn darüber hinaus.
Mhm. Es gibt 2 Aspekte. Eben es gibt, wie du gesagt hast, also eher Themen, wo es um bauliche Planungsaspekte geht. Da ist es eben so ein formeller Prozess, wo man bestimmte Fristen auch einhält und sich dann dazu äußern kann. Das eben kann man jetzt ziemlich einfach auf der Plattform tun. Man kann sich informieren und dann dazu Stellung nehmen, entweder alleine oder dann auch zusammen mit Interessensgemeinschaften oder in welcher Gruppierung auch immer. Und auf der anderen Seite dann eben auch so Themen des Zusammenlebens, beispielsweise eben aus den Quartieren, aus den Nachbarschaften, aus Interessensgemeinschaften, die das Leben beispielsweise verbessern möchten, eben wie mit der Quartieridee, die auch auf der Plattform aufgeschaltet ist. Da kann man ziemlich niederschwellig mit uns auch in Kontakt treten und da wurden auch schon Ideen eingegeben, die dann weiterverfolgt wurden. Ich möchte hier aber nochmal was aufbringen. Smart City, ja, hat viel mit Digitalisierung zu tun, hat viel mit neuen Aspekten zu tun, viel mit Methodik, aber es schließt ganz explizit auch analoge Themen mit ein. Also eine smarte Stadt wird oft digitale Instrumente verwenden, um smarter zu werden. Aber jetzt ein Projekt oder ein Beispiel, das unter der Führung von der Quartierentwicklung bei uns läuft, ist der Stadtspaziergang. Also mit der Verwaltung nach draußen zu gehen und sich die Stadt mal aus und mit den Augen der Verwaltungsmitarbeitenden anzuschauen und dann direkt Rückmeldungen aus der Bevölkerung wieder einfließen zu lassen, finde ich persönlich ein sehr sympathisches Projekt, das eben genau analog funktioniert und deswegen nochmal eine andere Zielgruppe besser anspricht. Weil ja, wir sind mittlerweile zu extrem großen Teilen sind wir digital unterwegs, es ist für uns normal, aber wir haben immer auch einen Teil der Bevölkerung, der sich nicht extrem wohlfühlt oder der lieber nach draußen geht und die können wir damit auch einschließen. Und sowohl, ich glaube, du Sven hast auch mal einen Stadtspaziergang organisiert, mitgeleitet, ich durfte das auch schon machen und ich fand diesen Austausch wirklich sehr bereichernd.
Und merkt ihr, dass durch diese Angebote, entweder Quartierspaziergang oder auch die Mitwirkungsplattform, sich diejenigen, die sich an Stadt oder an dem Machen von Stadt beteiligen, dass das andere Personengruppen sind, die man sonst nicht so anspricht?
Das ist definitiv so, ja. Ich kann jetzt einfach mal ein bisschen von unserem Spaziergang erzählen, den wir zum Thema Wärmenetze auf dem Stadtgebiet gemacht haben, wo wir verschiedene Heizzentralen für Wärmenetze angeschaut haben. Da haben sich ganz neue Personenkreise aufgetan, die vorher sich weniger technisch interessiert haben, die einfach aufgrund des Spaziergangs, einfach den Austausch untereinander anwesend waren, weniger jetzt wegen dem Thema an sich, sondern einfach wegen dem sozialen Charakter auch und haben sich auch sehr interessiert und auch für die fachlichen Themen, waren erstaunt, was auf dem Stadtgebiet alles läuft und haben so gesehen in doppeltem Sinne eine Bereicherung gehabt.
Und merkt ihr das bei der digitalen Plattform auch? Weil da kann man es ja noch besser, wir haben eben vom Messen gesprochen, noch besser messen als bei diesen Stadtspaziergängen?
Also da erreichen wir auch neue oder andere Personen, aber ich möchte auch was erzählen noch aus unserem Spaziergang. Den haben wir zum Thema Digitalisierung im öffentlichen Raum gemacht und haben dann eben ganz, wie heute auch, über verschiedene Projekte gesprochen. Also von der Digitalisierung bei der Mobilität über GPS-gesteuerte E-Scooter beispielsweise hin zu Chatbots, die wir mittlerweile auf der Website drauf haben, bis hin zu einem Kulturprojekt, auch sehr spannend, wo es darum geht, dass das Musikschaffen online abzubilden und daraus ganze Touren zu etablieren. Das hat dann eben ganz, ganz viele Personen angesprochen, die wahrscheinlich noch nicht davon gehört haben und es auch noch nie ausprobiert haben. Also wir versuchen es einerseits durch eine Verbesserung des Services, jetzt beispielsweise mit der Plattform, aber dann auch ja, mit neuen Formaten, um die Leute auch davon zu begeistern und ihnen auch davon zu erzählen.
Du hast jetzt die Musikplattform angesprochen. Ihr habt ja in dem Bereich auch die Breite-App. Und noch andere Projekte, wo ihr wirklich eher in die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern reingeht. Könnt ihr davon noch ein paar Beispiele nennen?
Ich kann gerne noch ein bisschen ausholen zu der Musikplattform. Ich finde das wirklich mega spannend, weil gerade zu der Bereich Kultur, das ist ein Bereich, das ist ein bisschen schwieriger, Smart City Projekte umzusetzen. Ich eben bei Themen, die Sven und mich betreffen mit Umwelt, Klima, da drängt sich ein bisschen mehr auf. Und jetzt im Kulturbereich haben wir ein sehr cooles Thema eben mit dieser Musikplattform, wo es darum geht, Musik findet ja meistens zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Ort statt. Also wir kennen Konzerte, wir kennen Festivals, wir kennen irgendwelche Chorauftritte, die finden irgendwann statt und dann sind sie vorbei. Das macht ja auch die Schönheit, die Vergänglichkeit dieser Aktivitäten aus. Aber das Sichtbarmachen von beispielsweise bei uns einem sehr dichten Angebot, das kann man halt mit analogen Auftritten nicht so gut machen. Also Schaffhausen hat eine starke Geschichte und Kultur in der Musik. Wir haben das Stars in Town, wir haben das Bach Festival, wir haben sehr viele auch klassische Konzerte, Jazz. Und dieses breite und sehr dichte Angebot sichtbar zu machen, das ist das Ziel dieser Plattform. Also jede Person kann da ihre Eindrücke zur Musik und ihre Produktion auch hochladen auf einer Karte. Das ist wie so eine Kartenansicht. Da hat man sehr viele Punkte drauf, wo diese Musikerlebnisse drauf sind. Und das kann dann danach in einem zweiten Schritt verbunden werden zu einem Rundgang durch die Stadt, die 24/7 verfügbar ist.
Das ist ja spannend mit der Musikplattform. Gibt es da noch weitere Beispiele?
Wenn man jetzt das Thema Ressourceneffizienz noch ansprechen möchte, da haben wir auch ein Pilotprojekt, was aktuell läuft. Da geht es darum, Müll zu reduzieren. Wenn du jetzt zum Beispiel heute Mittag dein Mittagessen holen gehst in einem Takeaway-Betrieb hier um die Ecke, dann kriegst du ja dein Essen meistens in irgendeinem Behälter, Plastikbehälter, den man danach wieder wegschmeißt. Idealerweise landet er im Müllkübel, manchmal aber auch sonst wo auf der Straße. Dem ganzen Thema möchten wir begegnen, indem wir ein Mehrweggeschirrsystem einführen. In Europa gibt es auch schon eine Mehrweggeschirrpflicht. Also da müssen Gastronomen im Prinzip ein Mehrweggeschirr anbieten. In der Schweiz ist das noch nicht so. So gesehen hat das ein Stück weit einen Pilotcharakter, was wir gerade machen. Das Besondere daran ist, dass zum einen kein Pfand verlangt wird für das Mehrweggeschirr. Das heißt, wenn man das Geschirr ausleiht, wenn man das Essen in einem Geschirr bekommt, dann wird ein QR-Code gescannt. Also dazu braucht man auch eine App auf dem Handy. Das ist manchmal auch ein bisschen eine Hürde für den einen oder anderen Nutzer, da auch nochmal eine App zu installieren. Aber es ist sehr gut angenommen worden. Also mit dieser App scannt man diesen QR-Code, ist im System registriert. Das System weiß dann, dass man ein Geschirr ausgeliehen hat. Man muss für das Geschirr nicht bezahlen. Erst wenn man es nach 2 Wochen oder so nicht zurückbekommt, bekommt man auch nochmal eine Erinnerung, dass man ja das Geschirr noch hat, dass man das noch zurückgeben muss. Und erst wenn man es dann sehr lange nicht zurückgibt, muss man mal einen Betrag dafür bezahlen, dann kauft man das Geschirr sozusagen. Aber dadurch können wir im Prinzip sicherstellen, dass mehr Mehrweggeschirr genutzt wird. Was auch ein Vorteil ist, was wir durch dieses System mit dem QR-Code machen können, ist, dass wir seitens Stadt das Ganze bezuschussen können. Das heißt, wir können sagen, wir zahlen dem Kunden, der sich was zu essen kauft, in diesem Mehrweggeschirr zahlen wir zum Beispiel 2 Franken. Den Betrag bekommt er dann gutgeschrieben. Wenn er sein Essen in einem Einweggeschirr kauft, würde das nicht so funktionieren.
Also quasi die Müllgebühren, die man hätte, wenn es draußen rumliegt, quasi vorab vergütet.
Kann man so formulieren, genau.
Das ist ja auch eine weitere spannende, jetzt in dem Fall App oder Anwendung, die wirklich am Lebensalltag dran ist. Wir haben jetzt ganz viel über die Heizungssteuerung, diese App, die Musik-App. Muss ich mir als Schaffhauser Bürgerin oder Bürger dann ein Smartphone mit ganz vielen Apps runterladen? Oder gibt es da irgendwie eine zentrale Plattform, wie auch immer, die, wenn ich sage, hey, ich bin affin, mir dann all diese Möglichkeiten öffnet?
Also es ist tatsächlich nicht immer eine App bei all diesen Anwendungen, die wir durchführen. Da geht es ja auch ein bisschen weg davon, weil diese Entwicklung ist sehr teuer, da direkt eine App anzubieten. Es geht ja, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, auch darum, Sachen niederschwellig auszuprobieren und dann, wenn es sich dann bewährt, dann weiter umzusetzen. Aber wir arbeiten beispielsweise oft auch mit Web-Apps, mit einfacheren Instrumenten, damit man sich eben nicht am Schluss 8 oder 10 neue Apps runterladen muss, die einem dann den Home-Bildschirm auf dem Handy vollkleistern. Das ist nicht unsere Absicht. Aber natürlich, wenn sich's lohnt und wenn wir da zusammen mit externen Anbietern zusammenarbeiten, die das dann direkt anbieten, uns den Service und die Dienstleistung für die Bürgerin oder den Bürger verbessert, dann sind wir dem offen gegenüber auf jeden Fall.
Und es sind ja nicht nur die 8 oder 10 Apps, die ich auf dem Home-Bildschirm habe, sondern ich muss ja auch 8 oder 10 Mal meine Daten eingeben und mich registrieren.
Also meiner Meinung nach haben wir als Stadt auf jeden Fall eine Verantwortung da, mit Daten zu arbeiten, die beispielsweise auch öffentlich sind. Ich möchte da auf ein Projekt eingehen, das wir, das auch Sven und ich zusammen lanciert haben, zusammen mit der Uni Lausanne, wo es darum geht, wie man Hausbesitzende einfach darauf aufmerksam machen kann, dass noch Potenziale auf ihren Dächern schlummern, wenn es um Solaranlagen geht. Es gibt da Open-Source-Lösungen vom Bundesamt für Energie. Da sieht man über Satellitenbilder, welche Hausdächer welche Ausrichtung haben und dementsprechend welches Potenzial noch vorhanden ist, wenn man sich denn für PV-Anlagen entscheidet. Dann die Besitzereigenschaften von diesen Liegenschaften, die sind ja auch im Grundbuch drin, das ist ja auch öffentlich. Und da haben wir beispielsweise eben dann diese Open-Source-Lösung von den Dächern verknüpft mit den Informationen, die sowieso im Grundbuch drin sind, und konnten dann auf gewisse Leute zugehen und sie darauf aufmerksam machen, wo es noch Potenziale gibt. Und da haben wir 3 verschiedene Arten ausprobiert und waren erstaunt, wie die Ergebnisse sich unterschieden haben. Aber da weiß Sven mehr drüber.
Eben, das sagst du richtig, Ramon. Wir haben uns im Vorfeld im Prinzip auch Gedanken gemacht, wie erreichen wir denn die Gebäudeeigentümer? Es gibt ja, in der Vergangenheit gab es immer Informationsveranstaltungen, wo man gesagt hat, wir bringen euch das Thema näher, wir zeigen euch, welche Fördergelder es gibt. Da hat es ein paar interessierte Personen gehabt, aber was schlussendlich der Effekt war, ist uns auch unbekannt geblieben. Und ich glaube, so wahnsinnig viel bewirkt hat das dann auch nicht. Deswegen haben wir überlegt, welchen komplett anderen Ansatz könnte man denn wählen. Deswegen bin ich da auch mal im Rahmen zusammengesessen. Welche Überlegungen könnten wir machen? Wie könnten wir einen smarten Ansatz wählen, um die Gebäudeeigentümer zu erreichen? Und so sind wir auf die Idee gekommen, eben wie du gesagt hast, auch mit der Uni Lausanne. Und schlussendlich sind es die 3 Briefe gewesen, die wir den 500 Eigentümern geschickt haben. Eins war einfach ein ganz allgemeines Schreiben, wo formuliert worden ist, Photovoltaik ist eine gute Sache, damit kann man Energie produzieren, CO2-Emissionen einsparen und eine Informationshotline dazu auch. Der andere Brief hat eher fokussiert darauf, hey, dein Nachbar hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, auch mit dem Foto von dem Dach von dem Nachbarn. Und der verdient pro Jahr so und so viel Franken damit. Und der dritte Brief war, hey, schau, das ist dein Dach, auch mit einem Satellitenbild vom eigenen Dach von dem Eigentümer. Und dort war dann formuliert, hey, das ist dein Dach, damit könntest du pro Jahr so und so viel Strom produzieren und so und so viel Franken verdienen. Das Ganze haben wir nachher ausgewertet, wo die meisten Rückmeldungen kamen.
Ja, und es ist wenig überraschend, dass in der Schweiz tatsächlich hinten rechts funktioniert. Also das Portemonnaie hat dann oben ausgeschwungen. Also wenn man den Leuten vorrechnet, eben was sie gewinnen, oder wir haben es sogar noch ein bisschen treffender formuliert, was sie alles verlieren, wenn sie nichts unternehmen. Das hat dann sehr viel Interesse generiert und war deswegen eine spannende Erkenntnis, die jetzt auch mittlerweile eben in anderen Projekten verwendet wird, wenn es darum geht, eben wie kann man auch die Kommunikation noch ein bisschen anpassen. Also das ist das verhaltenspsychologische Methodik des Nudgings, also Anstupfen von Leuten. Beim Vergleich mit den Nachbarn war es eben diese soziale Vergleichbarkeit, die bei uns Menschen recht gut funktioniert. Und dann beim Geld war es die Verlustaversion. Also wir haben extrem hohe Angst vor Verlusten und die gilt es um jeden Preis zu vermeiden. Und das spricht dann eine Person anders an.
Ja, das ist wirklich, sag mal, ein smartes Vorgehen, weil das Projekt an sich, das Sonnendach-CH, gibt es ja schon x Jahre. Aber genau diese Verknüpfung zu sagen, es geht um mein Dach und nicht um einen abstrakten Wert, das finde ich smart. Aber jetzt von den Daten her gesehen, das heißt, ihr braucht dann auch über Grundbuch, Melderegister genau die Daten, wem gehört denn jetzt das Dach, um die adressieren zu können.
Genau, die sind aber öffentlich. Also eben das beispielsweise ist das, was ich gemeint habe, wir nutzen das, was vorhanden ist und versuchen damit neue Vorgehensweisen zu finden und Effekte zu erzielen.
Das ist ja jetzt eine ganz spannende Tour d'horizon über ganz verschiedene Aspekte und Projekte. Für mich zieht sich immer so die direkte Ansprache, das, was wir jetzt eben hatten, die Bürgerinnen und Bürger, jetzt in dem Fall beim Portemonnaie zu packen. Gibt es irgendwie noch ein anderes Projekt, wo ihr sagt, hey, dafür mussten wir lange kämpfen und am Ende hat es funktioniert?
Ja, vielleicht noch, um das auf das eine Projekt einzugehen mit der geteilten Mobilität. Das hat uns auch gemeinsam so ein bisschen beschäftigt. Wir haben vor 2 Jahren haben wir uns dem Thema genähert. Wir wollten mal schauen, wie wir geteilte Mobilität grundsätzlich nach Schaffhausen bringen können. Weil das Teilen von Fahrzeugen war jetzt noch nicht so weit verbreitet. Es gibt ja eben einige Anbieter von geteilten Fahrzeugen, von geteilten Autos, es gibt ein paar Lastenräder, aber es gibt auch da oder es gab nicht so ein umfassendes Konzept, um sich dann mal anzuschauen, was die Leute denn überhaupt wünschen, was sie dann überhaupt wollen. Und wir haben dann mal eine Analyse gemacht, was dann grundsätzlich möglich wäre. Aber wir wollten da eben auch da nicht auf der Ebene des Papiers bleiben, sondern halt wirklich so schnell wie möglich raus in die Realität und zu schauen, kommt das an bei den Personen oder nicht. Und haben deswegen einen Ideenwettbewerb lanciert und die Leute gefragt, was braucht ihr denn? Frage 1, also wollt ihr überhaupt geteilte Mobilität? Und wenn ja, was? Und da wurden verschiedene Ideen eingereicht. Und unter diesen Ideen hat eine Jury dann 3 ausgewählt, die wir zusammen dann umsetzen konnten. Der Stadtrat hat die dann freigegeben. Und wir konnten dann einsteigen in Testbetriebe mit der Mobility Carsharing. Also da konnten wir Gratis-Testabonnements an Personen weitergeben, die auf dem Gebiet der Stadt Schaffhausen wohnen, um da niederschwellig mal auszuprobieren, okay, was bringt mir ein geteiltes Auto? Zahlst nichts dafür, also Hürden abbauen. Das zweite Projekt war ein Kleinfahrzeug, so ein E-Laster von der Mobilitätsakademie des TCS, wo es darum geht, eben Lieferfahrten, Entsorgungsfahrten, kleine Besorgungen etc. damit abzuhandeln. Und das dritte, das hat dann für am meisten Diskussion gesorgt auf Stadtgebiet, war das Einführen von einem E-Scooter- und E-Bike-Sharing-System. Das gab es bis dann noch nicht in Schaffhausen. Man hat ja da so diese Geschichten gehört aus anderen Städten der Schweiz, eben dass das Chaos nach sich zieht und dass die überall rumstehen. Und das hat uns natürlich auch beschäftigt. Und deswegen haben wir da viel Zeit auch investiert, was zu finden, das dann für alle Beteiligten grundsätzlich vertretbar wäre. Und sind dann zum Schluss gekommen, wir machen Testbetrieb, also hier, wir pilotieren, wir schauen mal, aber wir gehen raus, also das soll dann auch wirklich erfahrbar und sehbar sein, aber wir machen Stationen, also wir machen nicht Free-Floating, sondern hatten wirklich so diese Stationen, waren dann die erste größere Stadt in der Schweiz, die nur auf ein stationsbasiertes System gesetzt hat, zusammen mit einem starken lokalen Partner, das war bei uns die Stiftung Impuls, die kennen die Stadt wie ihre Westentasche, die haben auch einen super Job gemacht und zusammen mit diesen 2 Design-Aspekten, also eben diese lokale Organisation und dann diese stationsbasierte Ansatz, das hat dann funktioniert, aber da, also mussten wir schon ein bisschen schauen, wie wir das vom Design her am besten machen, damit das dann auch wirklich funktioniert. Und spannend aus meiner Sicht war zu sehen, wie viele Fragen und wie viele Unsicherheiten im Vorfeld existierten, bevor wir dann angefangen haben. Es war uns immer ein Anliegen, transparent zu kommunizieren, dass wir das tun, wann wir das tun, wieso wir das tun, bevor wir überhaupt zur Aktion geschritten sind. Wir haben das immer kommuniziert und es gab dann halt viele Fragen. Also braucht's das? Funktioniert das? Seid ihr euch sicher? Und konnten dann durch diesen Testbetrieb herausfinden, ja, also mehrheitlich funktioniert es gut. Natürlich, es gibt immer wieder ein paar kleine Holperer, die man dann auskorrigieren muss. Wieder hier der iterative Ansatz, wenn was nicht funktioniert. Wenn irgendein Standort nicht geht, dann verschieben wir den halt und suchen irgendwie eine Alternative. Und das hat dann eigentlich geklappt. Und sobald wir dann angefangen haben, da war nicht mehr so viel Aufregung da, da waren nicht mehr so viel Fragezeichen, weil sich das alles schon im Vorfeld ein bisschen geklärt hat. Und als es dann endlich soweit war, war es dann eigentlich gar nicht mehr so unglaublich eine Aufregung, wie das im Vorfeld der Fall war. Aber eigentlich so ein Paradebeispiel von dem, was wir im ganzen Podcast jetzt besprochen haben. Also eben mal schnell ausprobieren, mal was Neues wagen, iterativ, halt wirklich sehr partnerschaftlich über die Abteilungsgrenzen hinweg, zusammen mit der Privatwirtschaft, auch zu schauen, wie andere damit machen können, ja, mal was zu wagen. Also das findet sich in diesem Projekt eigentlich ziemlich gut.
Dafür braucht es ja gewisse Ressourcen für diesen langen Atem. Und Schaffhausen hat ja jetzt mit dem Programm Smart City genau diesen Rahmen auch geschafft, um dir dann auch die Möglichkeit zu geben, über diese 2 Jahre diesen Atem zu haben. Wie geht es denn weiter mit der Idee Smart City? Es hat jetzt 04 das Update gegeben. Ist das ein Projekt, was sich verstetigt, oder wie ist das weitergedacht mit all den Projekten?
Also ich glaube, grundsätzlich Innovation oder neue Themen, das bleibt eine Daueraufgabe in der Welt, in der wir leben. Also es kommen ja immer wieder neue Sachen in unser Leben, die wir uns anschauen müssen und schauen, was das für eine Konsequenz für uns als Menschen hat, aber dann auch für uns als Stadt, als Organisation. Also deswegen, wir haben ja gerade die Strategie aktualisiert, wie du gesagt hast. Das heißt, es wird uns noch weiter beschäftigen auf jeden Fall. Wir haben diesen Innovationskredit, mit dem wir Projekte schnell umsetzen können. Das werden wir auch im kommenden Jahr weiter tun. Also so schnell wird uns zum Glück noch nicht langweilig. Also weder bei Smart City noch beim Klima.
Gibt es denn beim Klima aktuell noch was zu tun?
Da gibt es jede Menge zu tun. Und wie am Anfang schon erwähnt, finde ich Smart City einfach ein extrem wichtiges Werkzeug, um die Energiewende auch zu schaffen, also vor allem eben um Energieeffizienz zu fördern. Da hilft einem die Technologie extrem weiter und bringt uns auf den Weg zu Netto Null bis 2050 hoffentlich.
Ein Aspekt ist mir noch wichtig, den ich noch gerne unterstreichen möchte. Also wir haben jetzt viel über unsere Stadt gesprochen, wo wir uns damit beschäftigen jeden Tag. Aber es ist ja weder Klima noch Smart City hört ja an der Stadtgrenze auf. Also das beschäftigt ja das ganze Land, das beschäftigt die ganze Welt. Und gerade in der Schweiz, finde ich, haben wir da auch eine super Organisation mittlerweile aufgebaut mit Unterstützung vom BFE, vom Bundesamt für Energie, vom Bund, der Smart City Hub. Also das ist der Verband der smarten Schweizer Städte, wo viele Städte mittlerweile dabei sind. Also eben die erwähnten Winterthur, St. Gallen, Zürich, Basel, Luzern sind da alle mit dabei. Und wir erzählen uns gegenseitig auch, was läuft und was nicht so gut läuft. Also dass nicht jede Stadt jeweils dieselben Fehler macht, die man dann eben pilotiert und dann leider zum Schluss kommen muss, okay, das funktioniert nicht, sondern halt einen Schritt vorher zu schauen, wo haben wir große Erfolgsaussichten und dann sowas auch mal nach umzusetzen. Also wenn jemand mit gutem Beispiel vorausgeht, das Ganze mit Stolz auch, ich sag mal, in Anführungs- und Schlusszeichen zu kopieren und dann auch in die eigene Stadt zu bringen und auf der anderen Seite auch Ideen zu teilen. Also diese Offenheit, die besteht, ich finde das schön zu sehen. Das funktioniert und das wird auch wirklich gelebt.
Das ist ja in der Schweiz der große Unterschied zu, wenn ich jetzt nach Österreich, nach Deutschland gucke, wo sehr viel über Förderpolitik funktioniert, über Finanzen von außen, dass es in der Schweiz eher von innen kommt. Ihr habt das bei den Projektfinanzierungen erwähnt, dass es den Rahmenkredit gibt, aber auch sehr viel über Partner läuft und auch die Organisation des Wissensaustausches dann letztendlich von den Städten selber kommt.
Ja, also eben die Teilnehmenden auf jeden Fall jetzt bei diesen Formaten, aber eben es braucht dann schon auch immer so eine treibende Kraft im Hintergrund, die das dann auch ermöglicht oder diesen Rahmen vorgibt. Du hast es vorher kurz erwähnt, Dirk. Und jetzt gerade bei diesem Verband, also eben das war auch möglich durch die Unterstützung des Bundesamtes für Energie. Also es gibt da schon was, das wird von oben ermöglicht oder von oben gesteuert. Aber dass diese Kanäle dann laufen, ja, das braucht natürlich Motivation und Mitarbeit von den einzelnen Teilnehmerstädten, das auf jeden Fall.
Und gibt es dort auch neben dem Austausch über Projekte Bestrebungen, gewisse Standards von Daten, von Austausch oder, wenn ich jetzt an das Mehrweg-Thema denke, vielleicht auch gesetzliche Rahmenbedingungen anzuschaffen, weil man jetzt entsprechende Lösungen anbieten kann?
Also es gibt ja verschiedene Konferenzen von verschiedenen kantonalen Stellen, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Ich glaube jetzt die Durchsetzung von Standards, also gesetzliche Standards, da wären wir die Falschen. Aber eben zu schauen, was wirklich funktioniert und das dann auch über die Stadtgrenzen hinaus zu teilen oder zusammen teilweise auch ein Projekt zusammen zu lancieren oder zu bearbeiten, das auf jeden Fall.
Als Beispiel kann man zum Beispiel die Scooter nennen, die der Ramon vorher angesprochen hat. Da hat man über diesen Städteverband, über diesen Austausch erfahren, dass es in verschiedenen Städten viele negative Aspekte gab, Probleme, die dort aufgetaucht sind. Und diese ganzen negativen Punkte konnten wir mit aufgreifen, auch mit in unser Projekt mit einfließen lassen und sagen, hey, unser Projekt basiert auf den Erfahrungen, die andere Städte gemacht haben. Die ganzen negativen Aspekte können wir ausmerzen, indem wir ein anderes Vorgehen wählen, einen anderen Ansatz wählen und sind so auch zu einem erfolgreichen Projekt bei uns gekommen.
In Deutschland gibt es jetzt in der Diskussion Digital Twins, dass Hamburg, Leipzig und Berlin jetzt nicht als dreimal den entwickeln, sondern letztendlich jeder entwickelt ihn in seiner Stadt. Aber es gibt einen sehr intensiven Austausch auch von technischen Komponenten, um da ein System aufzubauen, was dann auch für kleinere Städte kopierbar ist. Mhm. Gibt es solche Überlegungen über den Smart City Hub auch?
Also wir haben ein Beispiel, wo wir uns zusammen mit der Stadt Winterthur und Luzern die Anwendung von der künstlichen Intelligenz in der Stadtverwaltung auch angeschaut haben. Also das war jetzt gerade zum Beispiel, wo wir uns zusammengetan haben, weil wir alle wahrscheinlich plus minus dieselben Fragen haben, wie und was und wann das dann kommen kann. Also war jetzt bei dem spezifischen Projekt nicht der Digital Twin, sondern eben die künstliche Intelligenz oder eben diese Sprachmodelle, die wir bei uns allenfalls in irgendeiner Form auch mal genauer prüfen können.
Ja, weil das ist ja wirklich ein Thema. Die Modelle sind so mächtig, die auch rechtlichen Fragen, die dahinter stehen, sind so mächtig, dass man da einfach schon einen größeren Hebel braucht, um das wirklich beantworten zu können und es da nicht jetzt in der Schweiz 2000 verschiedene Lösungen dafür braucht.
Genau. Ja, und trotzdem eben das Thema kann man nicht einfach an sich vorbeiziehen lassen, oder? Also die Anwendungsfälle sind möglich, aber man muss sich das gut anschauen.
Um es vielleicht noch plastischer zu machen, kannst du noch ein Beispiel von einer KI-Anwendung nennen, wo man als Bürgerin, als Bürger merkt, okay, da passiert jetzt was, das ist mehr als nur irgendwie reine Technik.
Ja, also das haben beispielsweise unsere Bibliotheken gemacht. Das war jetzt gerade erst der Fall im Herbst 2024. Haben sie eine Suche entwickelt, wo man sich beraten lassen kann. Eine Online-KI-Bibliothekenauskunft. Die heißt SHAI, also SHAI für die Hörerinnen und Hörer, die es mal anschauen wollen. Da kann man beispielsweise in ganz vielen Sprachen fragen, ja, kannst du mir denn einen Roman empfehlen, der in Schweden spielt und ja, Kriminalaspekte hat. Das ist so eben was, das kann die Bibliothekarin oder der Bibliothekar machen oder jetzt bei uns eben auch die digitale Auskunft. Und das ist es beispielsweise, was das Modell wurde trainiert mit der ganzen Metainformation, die wir in der Bibliothek haben, aber auch mit dem Schweizerischen Historischen Lexikon, mit Wikipedia-Artikeln. Also die kann auch Auskunft geben zur Geschichte und zur Kultur in der Stadt Schaffhausen. Also eigentlich ein gutes Einfallstor für diese Anfangsanfragen, die man haben könnte und dann auch gleich eine Beratung kriegt für den Bestand in der Schaffhauser Bibliothek.
Ja, wieder ein schönes Beispiel, die Hürden zu senken und auch Technologie zu nutzen, die Bürgerinnen und Bürger an eigentlich auch bestehende Angebote von der Stadtbibliothek ranzuführen. Wenn ich jetzt all die Projekte im Kopf habe, gibt es irgendwie eine Bottomline zu sagen, was braucht es für den Erfolg in einer smarten Stadt?
Ja, also es ist eigentlich so das, was ich zu Beginn auch schon gesagt habe, eben dass das Programm oder diese Absicht, ob es jetzt Klima ist oder auch Smart City, das muss in einer Stadt leben, das muss eine ganze Stadt umspannen und das ist bei uns extrem schön zu sehen, dass diese Themen jetzt eben von ganz vielen verschiedenen Bereichen und Personen auch mitgetragen, mitinitiiert werden, die dann in eine gleiche Richtung zielen. Weil am Schluss haben wir von der Wirkung her, haben wir meistens recht ähnliche Ziele. Also wir wollen eben weniger Ressourcen brauchen, wir wollen effizienter werden, wir wollen eine höhere Lebensqualität und wir haben da unterschiedliche Instrumente, unterschiedliche Herangehensweisen, aber am Schluss ziehen wir in die gleiche Richtung und ich finde, das ist bei uns, funktioniert bei uns sehr gut und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum es läuft.
Das ist ja eigentlich jetzt das Stichwort, da kann man nachher nichts mehr sagen. Herzlichen Dank, Ramon, herzlichen Dank, Sven, für das Gespräch und die spannenden Einblicke in das smarte Schaffhausen.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei, raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir, ich freue mich über deinen Input.